Guten Morgen, liebe Geschwister. Schön, euch zu sehen. Es ist auch schön, wenn man hier sieht, die Kinderreihe wird immer länger, wenn sie hier vorne singen und dann wieder rausgehen. Ist erfreulich, oder? Wie geht's euch damit? Ja. Und wir haben heute auch die Möglichkeit, über das nachzudenken, was wir heute für einen besonderen Tag haben. Heute ist Palmsonntag. Der erste Tag, wie auch der Eugen schon gesagt hat, in der Passionswoche. Die Christenheit gedenkt praktisch an den Einzug Jesu in Jerusalem, auf das er dann sterben wird am Kreuz, an sein Leiden und Sterben. Und man beschreibt es manchmal auch so landläufig als ein Triumphzug. Wir haben schon einleitend gehört. Ist das so? War das wirklich ein Triumphzug, dieser Tag? Was war dieser Tag in unserem Leben oder im Leben des Herrn wirklich? Was hat er zu bedeuten? Welche Bedeutung hat er für uns? Was hat er für eine Botschaft, dieser Palmsonntag, für uns heute, für uns ganz persönlich, für unser Jesusbild, für unser Christusbild? Was haben wir an Palmsonntag zu sehen? Lassen wir uns auch mal mit hineinnehmen in dieses Geschehen. Ja, vielleicht, wenn wir diesen Text schrittweise durchgehen, dass wir ein Stück weit mitgehen mal vielleicht mit diesem Volk, das mit Jesus unterwegs ist, auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Vielleicht könnt ihr auch da mal innerlich euch ein bisschen vorstellen, da dabei zu sein. Und ich möchte euch die Predigt vortragen in drei oder vier Abschnitten. Der erste heißt Der Weg und Auftrag und Ziel des Friedenskönigs. Der Titel von der gesamten Predigt heißt Jesus Christus, der König des Friedens, bejubelt und auch verkannt, missverstanden. Der Weg und das Ziel des Friedenskönigs. Als weiteres der verkannte Friedenskönig, der missverstanden wurde, der ganz anders gesehen wird, als er sich selber sah. Und das Herz des Friedenskönigs, was war sein Herz auch in dieser Begebenheit? Und was lernen wir als Viertes für unser Leben davon? Wo ist Palmsonntag für uns eine Botschaft, die uns begleiten kann, die uns auch ein Stück weit Hilfe werden kann? Als erstes Auftrag, Weg und Ziel des Friedenskönigs. Wir dürfen aufschlagen in Lukas 19, ab Vers 28. Ich lese den ersten Abschnitt 28 bis 35. Und als er dies gesagt hatte, zog er voran und ging hinauf nach Jerusalem. Und es geschah, als er sich Bethphage und Bethanien näherte, gegen den Berg hin, der Ölberg genannt wird, sandte er zwei von den Jüngern und sprach, geht hin in das Dorf gegenüber und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Fohlen darin angebunden finden, auf dem kein Mensch je gesessen hat, bindet es los und führt es her und wenn jemand euch fragt, warum bindet ihr es los, so sprecht zu ihm, der Herr braucht es. Und die Abgesandten gingen hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Und als sie aber das Fohlen losbanden, sprachen dessen Herren zu ihnen, was bindet ihr dieses Fohlen los? Sie aber sprachen, der Herr braucht es. Und sie führten es zu Jesus, und sie warfen ihre Kleider auf das Fohlen und setzten Jesus darauf. Während er aber hinzog, breiteten sie ihre Kleider auf dem Weg. Ja, Auftrag, Weg und Ziel. Wenn Jesus sich auf den Weg gemacht hat, in diese Stadt hinauf nach Jerusalem, in der Gemeinschaft mit den Festpilgern, in Gemeinschaft mit seinen Jüngern, das war eine ganze Strecke da, vom Jordantal hoch über Jericho, diesen Weg auch zum Passafest. Das Volk war unterwegs zum Passa, weil es jedes Jahr gefeiert wurde und es war ein großes Ereignis. Es war aber auch der Plan Gottes und der Wille seinen Sohn, seinen Menschensohn, der Mensch geworden ist, auf diese Erde zu senden, um Versöhnung und Frieden zwischen sich und den Menschen zu ermöglichen. Das war das Ziel. Und aus dieser Verlorenheit und Schuld und Gericht einen Ausweg zu schaffen. Das war das, was der Weg Jesu, was sein Leben ausgemacht hat bis dahin. Der Weg der Versöhnung, des Friedens wurde schon durch die Propheten vorgezeichnet. Wir kennen ein Beispiel davon aus Jesaja 53, Vers 5, wo es heißt, aber er ist um unserer Missetaten willen verwundet, um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm. Und das heißt, auf das wir Frieden hätten. Darum geht's. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Auf das wir Frieden hätten. Das ist das, was Jesus vor Augen hatte, was Jesus sein Motiv war. Jesus ging diesen Weg als Menschensohn in Knechtsgestalt. Wir wissen das im Philipperbrief, der sich erniedrigt hat und Mensch geworden ist, uns gleich, auf dass er in seinem Leben auch das Evangelium, die frohe Botschaft, den Menschen vorlebte, mit ihnen lebte und verkündete. Der Johannes der Täufer hat ihn schon ganz früh auch angekündigt, wenn er sagte, siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt. Jesus, er wusste um seinen Weg der Erlösung, der Errettung über Leiden und Sterben und Auferstehung. Er wusste genau Bescheid und er hat es seinen Jüngern dreimal gesagt. Wenn wir lesen im Kapitel 18, er nahm aber die 12 zu sich und sprach zu ihnen, siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was durch die Propheten auf dem Sohn des Menschen hingeschrieben ist. Denn er wird den Nationen überliefert werden und wird verspottet und geschmäht und angespien werden. Und wenn sie ihn gegeißelt haben, werden sie ihn töten und am dritten Tag wird er auferstehen. Eine ziemlich genaue Beschreibung für das, was folgt, was Jesus vor sich hatte in diesen Tagen, auf was er sich vorbereitet hat, was sein Weg war, hinauf nach Jerusalem. Lukas schreibt im Kapitel 9, es geschah aber, als die Tage seiner Aufnahme sich erfüllten, da richtete er sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu gehen. Also wir merken, Jesus war so fokussiert auf diesen Auftrag, auf dieses Ziel, für die Sünden der Welt zu sterben, für deine, für meine Schuld. Er war derjenige, der das vor Augen hatte. Und das war das, was ihm letztlich ausgemacht hat, auch in diesem Weg, wo er hingeht. Es war sein Ziel, sein Auftrag Gottes, des Vaters. Und es war sein Wille. Er zog mit seinen Jüngern auch nach Galiläa, Samaria und Jericho hinauf auf diesem Pilgerweg, auf diesem Passaweg. Und da möchte ich euch einfach auch mal einladen, anhand auch dieses Textes etwas, gehen wir gerne einmal mit in Gedanken diesen Weg. Stellt euch mal vor, ihr geht da mit in dieser Prozession, in diesem Pilgerzug und erlebt das mal so selber mit. Was wäre, wenn wir dabei gewesen wären? Unterwegs lehrte er und kehrte bei Zachäus ein. Er heilte zwei Blinde. Jesus war auch 6 Tage vor dem Fest bei einem Simon zu Gast, wo auch Lazarus und seine Schwestern dabei waren, wo auch Maria, die Schwester des Lazarus, Jesus gesalbt hat, wie Jesus dann gesagt hat, auf seinen Tod hin, auf sein Begräbnis hin. Andere Pilger, die sind schon unterwegs weitergezogen Richtung Jerusalem, aber Jesus war da noch eine Weile. Und auch da in dieser Zeit, wo Jesus noch bei diesen Geschwistern war, hat sich eine ganze Menge Volk auch gesammelt und die wollten den Jesus sehen, von dem sie gehört haben, von dem sie wussten, er ist ein Wundertäter. Sie wollten den Lazarus erleben und wollten den Menschen erleben, den Jesus vom Tod auferweckt hat. Jesus kommt mit seinem Zug kurz vor Jerusalem im Zug auf der Ostseite vom Berg an. Ich weiß nicht, ob ihr die Topografie ein bisschen kennt. Wenn man vom Jordantal hochkommt, dann geht das hoch über Jericho und auf der anderen Seite Richtung Jerusalem kommt dann der Ölberg und dann geht es wieder runter in die Stadt. Und da war er in der Nähe bei Betphage, ist ein kleiner Ort, wo ich nicht genau weiß, wo das ist, und Bethanien, gehörten aber bereits schon zum Stadtgebiet Jesu. Und er sendet zwei seiner Jünger und sagt, geht hinüber in das gegenüberliegende Dorf und da werdet ihr einen Esel finden, angebunden. Ja, ein Eselsfohlen zusammen auch mit seinem Muttertier nach Matthäus. Und dann heißt es, auf dem noch kein Mensch gesessen hat. Ja, und? Könnte man denken. Auf dem noch kein Mensch gesessen hat, macht auch die Heiligkeit dessen aus, für was dieser Esel, für was dieses Fohlen gedacht ist, allein für den Herrn, um diesen Einzug in Jerusalem auch zu vollziehen. Abgesondert für einen heiligen Zweck. Wir kennen das von Opfertieren, die kein Joch getragen haben dürfen, die noch nicht gearbeitet haben dürfen oder Rinder, die noch kein Joch gezogen haben, wenn sie dem Herrn gehören sollten. Und so war das auch mit dem Esel, mit diesem Fohlen, das, auf dem noch kein Mensch geritten hat. Also wir merken, für Jesus ist das eine heilige Angelegenheit. Und dann gehen die in die Stadt oder in diesen Ort. Und so wie Jesus gesagt hat, finden sie das vor, den Esel angebunden und das Fohlen, das Kleine, und werden gefragt, ja, wieso bindet ihr das los? Und er sagt, der Herr braucht es, Vers 31. Der Herr braucht es. Mehr hat es nicht gebraucht. Und sie ließen sie ziehen mit den Tieren. Mehr Worte braucht es nicht. Möglich waren das vielleicht Jünger, vielleicht hatten sie von Jesus schon gewusst. Aber wozu, und das ist die Frage, die wir uns heute auch stellen, wozu braucht denn Jesus dieses Eselfohlen? Da war ja auch die Mutter dabei, das Muttertier. Ne? Wir hatten im Hauskreis schon davon, warum waren da zwei. Aber wichtig war, wenn wir in Matthäus 21 lesen, dies aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist. Der spricht, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttieres. Das steht bei Matthäus schon. Und er zitiert da, wie auch schon Eugen gelesen hat, Zacharja 9, Vers 9, juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, Gerechtigkeit, gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reiten, und zwar auf einem Fohlen, einem jungen Eselin. Interessant ist es auch, wenn wir schon zurückschauen im Alten Testament, wo der Segen Jakobs über Juda, und wir wissen ja, Jesus ist der König aus Juda, der verheißen wurde. Und wenn wir den Segen Jakobs über Juda sehen, dann heißt es da, siehe, er wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis der Held komme, um ihn werden die Völker anhangen. Und dann kommt's. Er wird seinen Esel an den Weinstock binden und seine Eselin Fohlen an die edle Rebe. Und wir merken, was dieser Esel schon von Anfang an im Leben Jesu, in seiner Geschichte, für eine Bedeutung hatte. Und Jesus musste und wollte diese Prophetie erfüllen. Es war wichtig, dass er das vor Augen hatte. Er hat auch damit gerungen, aber er hat sich auf den Weg gemacht, um diesen Auftrag, um dieses Leben in dieser Weise auch für uns zu geben. Wir wissen auch, wir haben hier die Merkmale dieses Friedenskönigs. Das war, wie Eugen schon gesagt hat, nicht der große Siegesfürst, der einzieht auf großen Rossen und ganzen Heerscharen hinter sich her, vielleicht noch ein paar Gefangene dabei und dann durch die Stadttore mit Pauken und Trompeten einreitet. Nein, auf diesem Eselsfohlen in Sanftmut heißt es und Demut. Das ist das, was Jesus in dieser Stunde, in dieser Zeit, wo er sich auf den Weg gemacht hat, in die Stadt einzuziehen, was sein Wesen ausmacht, was ihn trägt. Sanftmütig, nicht als ein Feldherr, sondern er will hier als dieser Friedenskönig und Retter, als dieser Messias sich offenbaren, der sein Leben lässt, als was für ein, ja, als was für ein Friedenskönig. Die Frage, der sein Leben lässt für seine Schafe, für sein Volk, für die Welt. Er kommt als Friedensstifter, als Versöhner zum Frieden mit Gott und den Menschen. Das ist die Absicht und das Ziel. Das ist sein Weg, zu dem er sich aufgemacht hat, nach Jerusalem mit seinen Jüngern, im Zug des Pilger, mit der Pilger auch. Das heißt ja auch, er gab sein Leben, auf das wir Frieden haben, was wir vorher gelesen haben. Das war das, was ihn trieb, auf das wir Frieden haben. Er, der Friedenskönig. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wurde. Als Richter wird er später kommen, aber da war sein Weg, sein Auftrag, dass die Welt durch ihn Frieden findet, gerettet wird. Die beiden Jünger gehen in das Dorf und finden praktisch dann auch alles, wie sie es vorgefunden haben. Sie bringen diesen Esel oder dieses Eselfohlen zu Jesus, warfen ihre Kleider drauf, da geht es meistens um das Obergewand, ja, und setzten sich drauf oder Jesus setzte sich drauf. Das ist natürlich erstmal, wenn man keinen Sattel hat, ganz gut, wenn man sonst was noch hat zum Sitzen, diesen Mantel. Aber auch wird deutlich, sie dienen dem König und ehren ihn damit. Das war eine Geste, die auch später noch zum Ausdruck kommt. Er weiß um seinen himmlischen Auftrag. Jesus will als der Friedenskönig in Jerusalem einziehen. Das hat er sich vorgenommen. Auf dem Weg ist er. Und auf dem Weg dürfen wir einmal ein Stück weit dabei sein. Er weiß um seinen Auftrag, sein Leben zu lassen für uns Menschen. Prozess, Überlieferung, Verhör, Tod am Kreuz und später die Auferstehung. Der zweite Punkt ist der verkannte Friedenskönig. Man kann sich irren. Man kann Vorstellungen haben, die so nicht mit dem, was Jesus meint, lebt und aufzeigt, übereinstimmen. Ich lese ab Vers 36 bis 40. Während er aber hinzog, breiteten sie ihre Kleider auf dem Weg. Und als sie sich schon am Abhang des Ölbergs näherten, fing die ganze Menge der Jünger an, mit lauter Stimme freudig Gott zu loben über alle die Wunderwerke, die sie gesehen hatten, und sie sagten, gepriesen sei der König, der da kommt im Namen des Herrn. Friede im Himmel und Herrlichkeit in der Höhe. Und einige der Pharisäer aus dem Volk sprachen zu ihm, Lehrer, weise deine Jünger zurecht. Und er antwortete und sprach zu ihnen, ich sage euch, wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien. Halten wir fest vom bisherigen, was Jesu Auftrag war. Und jetzt kommt das folgende Spiel. Er war auf dem Pilgerweg, er war umgeben, da kamen die Leute von Jerusalem hoch, diejenigen, die schon vorher in Jerusalem angekommen sind, wo Jesus noch eine Pause gemacht hat bei dem Simon. Die haben vielleicht schon erzählt in der Stadt, da kamen sie schon von der, Jesus war noch nicht am Stadttor, er war noch am Berg, er war noch auf dem Weg nach unten. Da kamen schon manche aus der Stadt hinaus, weil sie gehört haben und waren schon am Jubeln mit Palmzweigen und das ganze Volk, was ihn umgeben. Stellen wir uns das mal vor, wir wären da mittendrin. Die legen die Kleider auf dem Weg vor Jesus auf der Straße. Das war eine Geste der Huldigung eines Königs. Wir wissen auch das, wenn wir in 2. Könige lesen, als Jehu zum König gesalbt wurde, da wurden auch diese Kleider vor ihm ausgebreitet und ihm damit die Ehre gegeben. Die Kleider auf dem Weg heißt, wir ehren und huldigen dem König. Ja, und sie legten auch Zweige auf den Weg. Die Menschen aus der Stadt gingen ihm mit Palmzweigen entgegen. Palmzweige sind auch in der Bibel ein Stück weit Freude, die es zum Ausdruck bringt, aber auch Zeichen des Sieges. Ja, der siegreiche König, das war das, was sie vor Augen haben. Es war praktisch dieses ganze Geschehen eine Begrüßung des Königs, so wie sie ihn sich denn vorgestellt haben. Und als sie dann schon an der Westseite des Ölbergs angekommen sind, dann bricht der Jubel los. Dann geht's los in Vers 37, als er sich vom Abhang des Ölbergs näherte, fing die ganze Menge an, der Jünger mit lauter Stimme freudig Gott zu loben über alle die Wunderwerke und Machttaten, die sie gesehen hatten. Und sie sagten, gepriesen sei der König. Wir haben das eben gelesen. Hosanna, Sohn David, und der König, den sie hochhalten. Und es heißt, gepriesen sei das kommende Reich unseres Vaters David, dass er der erwartete Friedenskönig ist. Ist praktisch vor aller Augen für die Leute. Aber interessant ist, wen haben sie vor Augen und wie sieht sich Jesus selber? Sie wollten einen König haben, ja, den Sohn Davids. Und sie möchten das kommende Reich Davids nach Möglichkeit sofort, dass er einzieht als Herrscher und als König und möchten ihn bejubeln. Die ganze Stadt war in Bewegung. Sie fragten, wer ist denn dieser? Dann hat die Menge geantwortet, wir lesen das in den Evangelien, das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Wir lesen davon in Matthäus 21. Und andere rühmen seine Wunder, was der Lazarus erfahren hatte, dass er auferweckt wurde, den sie erlebt haben, bei dem sie vielleicht auch dabei waren. Sie haben vieles erlebt, was Jesus getan hat. Sie waren drauf aus, diesen Jesus zu ehren, dass er noch mehr Wunder tut, dass er hilft und auch ihnen im Leben weiterhilft. Das waren Beweggründe. Die Erwartung auch in diesem Jubel war ein politischer Messiaskönig, der ihre äußeren Umstände wieder in Ordnung bringt, der wieder Frieden einkehren lässt und die Vorstellung, die Römer sind weg und jetzt wird er wieder herrschen. Also eine Verbesserung ihrer äußeren Lebensumstände. Wir denken manchmal auch so und manche Menschen, wenn man so sieht, welche Vorstellungen haben manche von Jesus. Er muss mir helfen, er muss mir in vielen äußeren Bezügen unseres Lebens, sei es Krankheit, sei es Politik, sei alles, was uns, ja, Herr, hilf, Herr Jesus, ändere du die Verhältnisse in dieser Welt, in unserem Leben, in dem, was wir an Nöten haben. Alles Mögliche an Beweggründen. Eine Verbesserung der äußeren Lebensumstände. Sicher waren auch Menschen darunter, die Jesus wirklich als ihren Erlöser und Heiland erkannt haben. Aber die Menschen wussten um die messianische Bedeutung und Hoffnung, aber sie interpretierten sie falsch. Sie missverstanden diese Situation komplett. Bei allem Jubel, bei allem Hurra, bei allem Hosanna, ja, sie missverstanden ihn komplett. Sie interpretierten diesen Weg komplett anders. Jesus kommt hier in Demut, sanftmütig auf einem Esel reitend, als der Friedenskönig, den Menschen persönliche Retter zu werden. Palmsonntag ist der Weg Jesu für dich und mich. für die Menschen gewesen, auf dem Weg, die Rettung zu schaffen. Die Menschen hofften aber auf einen starken Herrscher, ja, wie wir es schon bedacht haben, ja, in Macht und Herrlichkeit, aber nicht auf einen Befreier aus Sünde und Schuld. Nicht auf ein Opferlamm Gottes, welche der Welt Sünde nimmt und trägt, wie es heißt bei Johannes. Ganz andere Gedanken gehabt. Jesus' Auftrag und Intention aber war hier eine ganz klar eine andere als die des Volkes. Kreuz und Auferstehung. Das hatte er seinen Jüngern schon deutlich vor Augen gestellt. Ja, ich habe es schon gelesen, wo es heißt, wo er diesen Weg bis ins Kleinste aufgezeigt hat. Schon die Frage auch an uns, ja, an welchen Jesus denkst du in deinem Leben? Was ist Jesus für dich? In erster Linie der Problemlöser, der Heiler, der die politischen Verhältnisse vielleicht mal ändern könnte, wenn wir in die Welt gucken. Es ist unser Gebet für die Welt, dass Frieden herrscht. Ja. Welchen Jesus hast du in deinem Leben? Was für einen Jesus hättest du denn gerne? Welchen Jesus würdest du feiern? Das sind schon Fragen, die hier auch schon in diesem Geschehen zum Ausdruck kommen. Und es kann sein, dass mancher von uns ein Jesusbild hat und feiern möchte, das nicht dem entspricht, was der Weg Jesu und seine Intention in diesem Tag war. Es gab aber auch Widerspruch und Widerstand von einigen Pharisäern. Lehrer, sagen sie, weise deine Jünger zurecht, wehre ihnen. Ja, lass das nicht zu. Ist doch interessant, ne? Sie lehnten Jesus ab, aber sie hielten ihn für einen Gotteslästerer, was wir immer wieder sehen, was sie ihm vorgehalten haben. Sie hatten aber auch Sorge und Unruhe um die Unruhe in der Stadt, weil die Römer ja verstärkt da waren, weil das Fest war, die zum Aufpassen waren. Und sie fürchteten sich, das lesen wir auch in Johannes 11, sie fürchteten um den Aufstand und den Verlust auch ihrer politischen Souveränität. Also wir merken, da steckt vieles dahinter. Haltet diese zurück. Was interessant ist, ja, er sagt ja auch, alle Welt läuft ihnen im Nach. Wir können nichts tun. Machtlosigkeit. Das war unbequem für diese Leute, für diese Pharisäer, für die Menschen. Die wollten Ruhe haben. Ist aber interessant, ne, dass die, welche Jesus eigentlich die Autorität aberkennen und absprechen, berufen sich jetzt eben auf seine Autorität. Sag ihnen, dass sie damit aufhören. Ja? Wehre ihnen. Und dann sagt Jesus das berühmte Wort ganz als Antwort, wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien. Das ist schon eine markante Aussage. Aber was, ja, Hosanna bedeutet ja auch, Herr, hilf. Ja, es ist ein Hilferuf auch an den Messias. Die Stadt ruft nach ihrem Erlöser. Und jetzt, Jesus stellt sich eindeutig zu dieser Messiasbezeugung der Leute, des Volkes. Und wenn sie die Wahrheit nicht sagen dürfen, dann werden es eben diese Steine Jerusalems tun. Was meint Jesus damit? Sprechen dann plötzlich die Steine? Oder so? Da gibt es ja verschiedene Gedanken. Aber Jesus zitiert hier, und das müssen wir auch sehen, Habakuk 2, Vers 11, den Propheten, aus einem Gerichtswort an Babylon. Da heißt es ab Vers 10 und 11, zur Schande für dein Haus hast du die Ausrottung vieler Völker beschlossen und gegen dich selbst gesündigt. Ja, der Stein schreit um Hilfe aus der Mauer und der Sparren gibt ihr Antwort. Jesus meint damit praktisch diese Steine der Stadt Jerusalem, der Tochter Zion, die sind das Zeugnis, für das, was eigentlich Gott mit dieser Stadt vorhatte, was in dieser Stadt alles geschehen war, was in dieser Stadt war, der Tempel, das Haus Gottes, die ganze Geschichte dieser Stadt und alles, was mit dieser Stadt an Gottes Verheißungen hinterlegt ist. Sie erwartet eigentlich ihren König. Das ist das, was eigentlich vom Alten Testament her immer wieder auch gedeutet wird, dass der König einziehen will und da diese Stadt praktisch zur heiligen Stadt wird. Doch diese Stadt wird ebenso, und das erkennen wir hier in diesem Wort, ebenso wie Babylon dem Gericht verfallen werden, wegen ihrer Unbußfertigkeit, Blindheit und Ungerechtigkeit. Ihre Führer, welche sich in dieser Stadt angesammelt haben. Und da kommt er auch dann drauf zu sprechen. Aber auch die meisten, welche jetzt voller Begeisterung Hosanna rufen, gelobt, der da kommt im Namen des Herrn. Wir müssen uns das mal vorstellen, wir wären da mittendrin, vielleicht am Marktplatz in Bonn oder sowas, wenn sowas wäre. Ja, diese Leute, die hier noch laut schreien, Hosanna, gelobt sei der Herr, der da kommt im Namen des Herrn, schreien wenige Tage später, kreuzige ihn. Wie flach war dieses Lob eigentlich in den Herzen dieser Menschen? Enttäuschte Erwartungen. Ja, sie hatten sich einen anderen König vorgestellt, aufgestachelt von einer blinden religiösen Obrigkeit. Und wenn Jesus hier am Ölberg steht und auf die Stadt blickt, da hat er ganz andere Gedanken seines Königstums. Ich dachte immer innerlich, stellen wir uns mal neben Jesus, neben seine Jünger. Jesus steht da am Ölberg, schaut auf die Stadt hinunter. Was geht in seinem Herzen vor? Er hat eine ganz andere Vorstellung, ja, wenn er als Friedenskönig in die Stadt einzahlen wird, wird seine Krönung eine ganz andere sein. Die Dornenkrone wird er empfangen. Den königlichen Purpurmantel und Zepter des Spottes. Und die Huldigung des Hohnes der römischen Soldaten. Er wird geschlachtet werden als das Lamm Gottes, stellvertretend für unsere Schuld, für deine und meine. Er geht den Weg als König des Friedens mit Gott. Den Weg, den er uns geebnet hat. Versöhnung mit Gott für die Menschen, für dich und mich. Das heißt in Johannes Kapitel 3, und wie Mose die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also, das kennen wir alle, hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Darauf war Jesus fokussiert. Das war sein Weg, das war sein Ziel. Aber wir dürfen getrost sein. Einst wird er kommen als der große König, der einreitet auf einem Pferd, auf einem weißen Pferd, als Herrscher, als König und in Macht und Herrlichkeit. Wir lesen davon in Offenbarung 19, wo es dann am Ende heißt, der König der Könige, der Herr aller Herren. Der dritte Gedanke, das Herz des Friedenskönigs. Ich lese ab 41. Und als er sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn auch du an diesem Tag erkannt hättest, was zum Frieden dient, jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Denn Tage werden über dich kommen, da werden deine Feinde einen Wall um dich aufschütten und dich umzingeln und dich vor allen Seiten einengen. Und sie werden dich und deine Kinder in dir zu Boden werfen und werden in dir nicht einen Stein auf dem anderen lassen, dafür, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Da werden die Steine schreien, so wie schon einst Babylon im Gericht. Das ist der Bezug, den Jesus auch meint, ja, wenn diese schweigen, werden die Steine schreien. Das hat das Volk Israel, die Stadt Jerusalem, erlebt. 70 nach Christus durch Titus, wo die Stadt platt gemacht wurde, der Tempel zerstört. Und dann war das Gericht gekommen, wegen ihrer Unbußfertigkeit. Interessant. Hier sehen wir den stärksten Kontrast in dieser Begebenheit. Und es ist interessant, das Volk jubelt, aber Jesus weint. Hier zeigt Jesus praktisch sein Herz, seine Traurigkeit über eine unbußfertige Stadt, ja, und ihre unbußfertigen Menschen und ihre geistlichen Führer. Wir denken dabei an den Ruf Jesu, wo er sagt, Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten, die zu dir gesandt sind, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihren Flügeln, aber ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird öde gelassen, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr sprecht, gepriesen sei der Herr, der da kommt im Namen des Herrn. Wir lesen davon in Matthäus 23. Und dann heißt es dieser Satz, wenn du doch an diesem Tage erkannt hättest, was dem Frieden dient. Das war die Traurigkeit Jesu über diese unbußfertige Stadt. Wenn du doch an diesem Tag erkannt hättest, was dem Frieden dient, was ich als der Friedenskönig für dich gemeint habe. Wir denken oft alles Mögliche, was für uns an Frieden wir uns vorstellen. Aber dient das wirklich dem Frieden, den Jesus herstellt, den er uns bringen möchte? Was dem Frieden dient. Jetzt aber Verstockung und Blindheit und Gericht, die Zerstörung der Stadt in ihrem Tempel. Und dann heißt es dafür am Ende, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Kann es sein, dass wir Menschen erleben, die Vorstellungen haben von Jesus, die mit Jesus alle möglichen Gedanken haben und doch nicht verstanden haben, was Jesus tatsächlich meint, auch hier in diesem Palmsonntag. Heimsuchung heißt im griechischen Urtext für das Wort Episkopes, das heißt hinsehen, dass Gott in Jesus Christus auf diese Stadt schaut, auf dein Leben, auf euer Leben, auf unser Leben, die Zuwendung, die gnädige Zuwendung des Angesichts Gottes in Jesus Christus. Was für ein Drama, dass dieses hier Jesus sagen muss, wenn du doch erkannt hättest, was dem Frieden dient. Dafür, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast, kommt dieses Gericht. Was für ein ernstes Wort, was für ein Drama, auch für Volk und Menschen. Ein ernstes Wort aus dem Herzen Jesus. Und wir merken schon, wenn er da oben steht, ich denke immer, wären wir dabei gestanden, hätten wir mitgeweint, hätten wir das empfunden. Nicht erkannt, was dem Frieden dient. Nicht erkannt, was wirklich ist und zählt im Leben dieses Volkes, im Leben dieser Menschen. Erkennen wir manchmal auch nicht, was wirklich zählt, was das Wichtigste, das Zentrum, die Grundlage unseres Lebens ist. Und haben alle möglichen Vorstellungen. Er kam in das Seine, heißt es, und die Seinen nahmen ihn nicht an. Und so viel sie ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das Letzte, die Anwendung für uns heute. Was zeigt uns diese Begebenheit für unser eigenes Leben? Was können wir uns darin auch entnehmen? Was zeigt uns das? Was können wir erkennen? Unsere Eingangsfrage war ja, was ist die Kernbotschaft von Palmsonntag für uns? Was hat diese Botschaft von Palmsonntag zu sagen für unser persönliches Jesusbild, für unser persönliches Christusbild? Nicht nur für die Leute, die Christus noch nicht erlebt haben in ihrem Leben, auch für uns. Worauf fokussieren wir uns, wenn wir mit Jesus in unserem Leben gehen? auf alles, was er uns tut in unserem äußeren Leben, ja, oder fokussieren wir uns wirklich auf das, was er getan hat, dass er uns den Weg bereitet hat zur Versöhnung mit Gott, auf dass wir Frieden haben. Es gibt viele Jesusbilder und Christusverständnisse. Da können wir die Leute fragen, manchmal uns selber fragen, wenn wir reinfragen will, wer ist Jesus für dich? Was ist dir am wichtigsten an Jesus? Und so weiter. Da werden wir zu verschiedenen Antworten kommen. Wer ist Christus für dich ganz persönlich, steht auch heute die Frage. Du kannst noch so viel über Jesus wissen. Du kannst noch eine so hohe Meinung haben von Jesus Christus. Noch so viel von ihm erwarten in dieser Welt und in deinem persönlichen Leben. Du kannst ihn loben und preisen und dich an ihm freuen und dich für ihn einsetzen. Aber wenn Jesus nicht dein ganz persönlicher Sünderheiland und Retter aus Schuld und Not deines Lebens abseits von Gott wird, dann wird er am Ende sagen, ich kenne dich nicht. Willst du das wirklich so erleben? Die Botschaft von Palmsonntag zeigt uns auf, Jesus will auch heute noch in unserem Leben einziehen, in dein Leben einziehen. Nicht zuerst als der starke Held, der, mit dem wir Macht haben, der uns alle möglichen Türen öffnet und was auch sonst an wundervollen Erfahrungen wir erleben können, sondern als der Friedenskönig deines Lebens, der zuallererst den Frieden schenken will zwischen dir und dem lebendigen und heiligen Gott. Er will dir Vergebung und seinen Frieden ermöglichen, den er am Kreuz errungen und erwirkt hat für dich und mich. Diesen Weg ist Jesus gegangen, für dich und mich, hinauf nach Jerusalem, ans Kreuz, in den Tod, damit du und ich Leben finden können und Leben gefunden haben. Das ist die Kernbotschaft von Palmsonntag und das ist die einzige, die an diesem Palmsonntag wirklich zählt. Welchen Weg sehen wir bei Jesus? Und danach dürfen wir uns auch freuen an Christus, dem auferstandenen Herrn, der uns die Kraft verleiht, unser Leben zu meistern, zu bewältigen, der uns Sinn und Ziel und Orientierung in unserem Leben gibt. Wir dürfen ihn erfahren als einen, der uns unser verpfuschtes Leben, unsere kaputten Beziehungen wieder in Ordnung bringen will und kann, der unser Leben wieder hell machen will und kann, in einer lebendigen Beziehung mit ihm. Das können wir uns freuen an ihm, ihn loben, ihn ehren und ganz persönlich mit unseren Palmzweigen im Herzen oder wo auch immer ihn empfangen, ihm ehren als den Friedenskönig dieser Welt, auch der Friedenskönig unseres Lebens. Dieser Weg, den Jesus damals ging, hinauf nach Jerusalem, um sein Leben zu lassen, den ist er für uns gegangen, den ist er für dich gegangen. Den Frieden mit Gott, deinem Schöpfer. Die Bibel sagt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist das Zentrum, die wichtigste Frage für unser Leben und die wichtigste Einladung. Das ist Kernbotschaft von Palmsonntag und es ist ein Friede, der durchträgt in aller Unruhe in einer friedlosen Zeit, wenn wir uns umschauen, was wir erleben. Ein Frieden, welcher uns Halt und Anker geben kann, auch in den kleinen und großen Nöten unseres Lebens. So kann Palmsonntag auch für uns ein Festtag der Freude und des Dankes werden, wenn Jesus in unser Herz und Leben einziehen darf. Jeder ist herzlich eingeladen. Gott segne uns dazu. Amen.